RBB Kultur.
Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur. Mit Jörg Thaddäus.
Der Schüttelfrost lässt das gesamte Bett wackeln. Das Fieber schießt von Normaltemperatur in die Nähe von 40 Grad. Schlimmstenfalls versagen die Nieren oder gleich der gesamte Kreislauf. Die mitunter tödliche Malaria geht auf einen winzigen Stich zurück, den von der Anopheles-Mücke. Wer jetzt durchatmet und denkt, naja, wo diese Mücke wohnt, da mache ich ja sowieso keinen Urlaub, der sollte mal rasch an seinen Garten denken. Dr. Doreen Werner forscht seit Jahren am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschafts- und Landschaftsnutzungsforschung in Müncheberg. Sie ist Biologin und eine Kapazität auf dem Gebiet der Insektenforschung. Unser gefährlicher Gedanke heute lautet: Deutschland liegt bereits in den Tropen. Das finden zumindest manche Mücken.
Der Mensch greift im Prinzip viel zu sehr ein, sodass letztendlich Globalisierung und Klimawandel zusammen dazu führen, dass wir uns einfach mit neuen Faunenelementen, also sprich invasiven Mücken oder Krankheitserregern, die ursprünglich hier nicht vorkommen würden, auseinandersetzen müssen.
Frau Dr. Werner, wer jetzt nachts eine Mücke im Schlafzimmer hat, der weiß, was er will. Nämlich er will, dass die Mücke tot ist. Sie soll kein Geräusch mehr machen und sie soll nicht stechen. Wenn wir uns das andersrum vorstellen, was will eigentlich die Mücke? Warum will sie stechen? Böse Absicht kann es ja nicht sein.
Hallo erstmal. Stechen tun in jedem Fall nur die Weibchen. Die brauchen die Blutmahlzeit. Die benutzen das Eiweiß aus dieser Blutmahlzeit, um ihre eigenen Eier reifen lassen zu können. Und dann ist Mücke auch nicht gleich Mücke. Also wenn wir beide jetzt über Mücken sprechen, dann oder die Zuhörer denken bei dem Wort Mücke an Stechmücken. Bei mir geht eine ganze Schublade auf. Stechmücken sind nur eine von 28 verschiedenen Mückenfamilien, die wir in Deutschland haben. Wir haben noch zwei andere, die flächendeckend in Deutschland verbreitet sind. Das sind die Kriebelmücken und die Gnitzen. Die unterscheiden sich aufgrund ihrer Größe, ihrer Blutaufnahme, haben unterschiedliche Wirtsspektren. Aber wenn wir uns jetzt hier über die Mücken unterhalten, dann denken die meisten Leute an Stechmücken. Und die wir im Schlafzimmer jagen, das sind unter den Stechmücken die sogenannten Hausmücken. Die nerven uns, die sind mit diesem lieblichen Ton, diesem Psst, allen Leuten bekannt. Und die sind so ein bisschen zögerlich im Anflug. Also wir alle kennen das, wir schlagen danach, wir schlagen die Bettdecke danach, dann setzt die Mücke sich irgendwo hin in die Ecke, wartet wieder, bis wir so im Halbschlaf wieder sind, fliegt dann wieder an, wieder ist dieser blöde Summton da und letztendlich will sie wirklich nur eins, sie will unsere Blutmahlzeit, sie ist bereits begattet, also sie schlüpft, sie härtet aus, sie begattet sich mit dem Männchen und dann geht es eigentlich nur noch auf die Suche nach der Blutmahlzeit. Dann muss sie die Blutmahlzeit verdauen, dann legt sie ihre Eier, ungefähr 300 Stück auf einen Schlag. Und dann will sie das nächste Mal eine Blutmahlzeit haben. Und so geht es ein paar Mal hintereinander.
Wieso können diese Hausmücken nur 4 bis 6 Blutmahlzeiten zu sich nehmen? Oder habe ich das missverstanden?
Ja, das stimmt. 4 bis 6 Mal, weil sie nur 4 bis 6 Wochen leben. Und dann ist ihre Lebensdauer zu Ende. Das ist im Sommer unter Normalbedingungen der Fall. Im Winter, wenn die Mücken, also die Hausmücken in den Winterschlaf gehen, dann können sie, wenn sie so im Oktober, November, wenn die Temperaturen abfallen, frostfreie Bereiche aufsuchen, zum Beispiel den Keller oder Dachböden, um dort sicher über den Winter zu kommen. Und dann im Frühjahr, wenn die Frostzustände vorbei sind, dann starten sie wieder in die neue Saison und legen dann ihre Eier ab. Und auch im Winter kann es passieren, dass die eine oder andere Mücke dann nochmal nachtankt. Deshalb haben wir auch im Winter manchmal Stiche.
Also das heißt, wenn die Mücke aber glaubt, sie könnte draußen bleiben, dann hat sie die Rechnung und den Winter gemacht, dann ist Feierabend. Also die erfrieren, die können keine Minusgrade aushalten.
Doch, können sie zum Teil. Also es gibt Mücken, die sind sehr gut angepasst. Die gehen so in Baumhöhlen. Also das kann man sich so vorstellen, wenn ein Ast irgendwo rausgebrochen ist und eine Vertiefung im Baum ist oder in irgendwelchen Holzstapeln oder Mauerwerk oder so. Da sinkt die Temperatur auch schon ordentlich ab. Und sie haben ein eingebautes Frostschutzmittel. Und wenn die Temperaturen langsam absinken, dann passt sich die Mücke an. Das heißt, ihr Stoffwechsel geht auch langsam runter und sie friert sozusagen ein. Wenn wir sie schockfrosten, so wie wir das wollen im Projekt, dann dient es dazu, die Mücke abzutöten. Dann ist es wirklich von jetzt auf gleich eine Minustemperatur und das hält sie nicht aus. Aber wenn diese Absenkung ganz langsam passiert, dann toleriert sie das und dann hat sie auch gar keine Probleme damit.
Jetzt kommen wir mal vielleicht zuerst mal darauf, weil ich das so faszinierend finde. Wir gehen ja hier vom Status quo aus. Da kommt Dr. Doreen Werner und sie ist Biologin, sie ist Zoologin, sie hat sich spezialisiert auf Insektenkunde. Und dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Dann kommt dieses ganze Wissen, von dem wir gerade jetzt schon einen Eindruck bekommen haben. Das ist ja nicht von Haus aus da. Eigentlich finden Menschen ja insbesondere alles, was so rumfliegt und einem womöglich sticht, ja fürchterlich. Wie erklärt sich das, dass Sie Ihr Forscherinnenleben den Mücken vor allen Dingen gewidmet haben?
Ja, das werde ich oft gefragt. Ich habe darüber auch mal nachgedacht. Nein, es gab zwei Schlüsselfaktoren. Das eine ist, ich bin im Haushalt meiner Großeltern aufgewachsen und in den ersten Jahren geprägt worden. Mein Opa war Jäger, der hat mich immer mitgenommen. Und hatte natürlich, wenn er angesessen hat, mir den Mund verboten. Und ich als Quasselstrippe musste mich mit irgendwas beschäftigen. Und mir blieben dann letztendlich nur die bodenlebenden Insekten, also Ameisen, Wanzen, Käfer, wie auch immer, mit denen ich mich dann still beschäftigt habe. Möglicherweise ist das der eine Schlüssel. Und der andere, mein Vater hat mir relativ zeitig, so im Alter von 7, 8 Jahren, das Präparieren von Schmetterlingen gezeigt. Und das fand ich cool, dass man sozusagen verstorbene Insekten, in dem Fall halt Schmetterlinge, wieder aufweichen konnte und die dann wirklich so schön in Form bringen konnte, in einen Insektenkasten aufheben und dann wirklich so eine Art Erfassung. Also irgendwie hat es mich damals schon getriggert und ich habe dann Biologie studiert und dass es letztendlich die Mücken geworden sind, war ein reiner Zufall. Aber man sagt ja immer, die erste Liebe bleibt die stärkste Liebe und das sind die Kriebelmücken in meinem Fall. Und das ist nach wie vor so, dass ich die am faszinierendsten finde.
Die Kriebelmücke, von der habe ich einen besonders schlechten Eindruck, weil ich das Gefühl habe, sie beißt oder besonders brutal. Stimmt das?
Ja, sie hat reißend leckende Mundwerkzeuge im Gegensatz. Reißend leckende Mundwerkzeuge im Gegensatz zu den Stechmücken, die stechend saugende haben. Also wir alle wissen bei den Stechmücken, die stechen bis zur Vene durch und ziehen dann so à la einer Spritze die Blutmahlzeit hoch. Kriebelmücken und Gnitzen machen das anders. Das sind sogenannte Poolsauger. Das heißt, sie brauchen einen Pool, aus dem sie das Blut auflecken. Und um diesen Pool zu bekommen, laufen sie auf der Oberhaut umher. Sie sind also auch sehr schüchtern, aber sie suchen eine geeignete Einstichstelle. Und sie reißen dann mit ihren Mundwerkzeugen so eine Art Krater bis zur Vene durch. Und in diesem Krater bildet sich dann ein Blutstropfen, aus dem sie ungefähr 2 Minuten die Blutmahlzeit auflecken. Und bevor sie das aber machen, und das ist den Stechmücken und den Gnitzen gemein, injizieren sie einen Proteincocktail. Und dieser Proteincocktail führt dazu, dass die Blutgerinnung herabgesetzt wird und auch unsere Nerven gelähmt werden. Das heißt, unser Schmerzempfinden ist an der Stelle nicht so stark. Bei Stechmücken funktioniert das nicht so gut. Da merken wir sofort, wenn wir gestochen werden. Bei Kriebelmücken und Gnitzen ist es so, dass es wirklich unsere Nerven lähmt und wir erst so nach 2, 2,5 Minuten mitbekommen, dass wir gestochen wurden. Dann fassen wir hin, dann ist da Blut da und dann merken wir, oh, eine wahnsinnige Stichverletzung, also im Vergleich zu den Stechmücken. Und wir fragen uns, wo kommt dieser Stich her? Und dann besonders, weil es durch die Größe oder durch die Immunantwort des Immunsystems auch noch stark schmerzt, fragen wir uns natürlich, was ist das gewesen? Und dann kommt die Krux. Die meisten Leute kratzen dann an diesem Stich und dann entzündet es sich und das ist die Ursache, warum wir immer zum Arzt rennen müssen.
Nur bei den Poolsaugern, weil wenn so eine Stechmücke sticht?
Bei den Stechmücken auch. Es ist immer das menschliche Versagen an der Einstichstelle. Also es werden immer Dreckpartikel, Bakterien, Schmutz in die Einstichstelle hineingerieben und dann kommt es zu Sekundärinfektionen, also Eiterungen, Ödembildungen und dann zum Teil so schlimm, dass dann der Arzt nur noch helfen muss, zum Teil auch mit Antibiotika oder Histamingaben.
Wenn das falsch ist, dann ist was richtig als Reaktion auf die Gnitze beispielsweise?
Ja, also die Finger davon lassen. Die wenigsten Leute lassen den Stich wirklich bis zu einer Quaddelbildung kommen. Eine Quaddel ist eine körperflüssigkeitsgefüllte Blase. Und wenn man die nicht aufkratzt, dann hat der Körper wirklich eine Chance, das zum Abheilen zu bringen. Man muss es halt einfach aushalten und das machen wir alle nicht.
Oder kühlen vielleicht.
Kühlen, ja, aber auch da muss man aufpassen, womit man kühlt. Es muss wirklich sauber sein, um halt, wie gesagt, keine Dreckpartikel in die Wunde zu reiben. Oder auch in Berlin-Brandenburg zum Beispiel ist es ganz typisch, mit dem Fingernagel so ein Kreuz auf die Einstichstelle zu drücken. Der Volksmund sagt, wir müssen das Gift verteilen. Aber auch dabei trägt man halt Schmutz oder Bakterien in die Wunde ein.
Verstörend, muss man sagen, das so nochmal tatsächlich zu hören. 20, habe ich richtig in Erinnerung, 20 oder 28 Arten von Mücken bei uns?
Nein, wir haben 28 Mückenfamilien. 3 davon sind blutsaugende Mücken, die überall in Deutschland verbreitet sind. Und diese 3 Familien sind Stechmücken, Kriebelmücken und Gnitzen. Und wenn wir jetzt auf dieses Niveau von diesen Familien gehen, dann haben wir innerhalb der Stechmücken 52 verschiedene Arten. Da auch mein Erinnerungsvermögen sehr begrenzt ist, haben die Kriebelmücken es mir leicht gemacht. Auch da sind es nur 52. Und bei den Gnitzen sind es über 300.
Oha. Unser gefährlicher Gedanke heute lautet, Deutschland liegt bereits in den Tropen. Das finden zumindest manche Mücken. Diese Mückenarten, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben, Frau Dr. Werner, das sind die, die sind hier ansässig. Die sind nicht, das mag sein, genau, dass die irgendwann mal irgendwie hier hingekommen sind, aber die sind hier ansässig.
Genau.
Und das ist anders. Machen wir vielleicht einen Einschub. Woher wissen Sie, was sich beispielsweise in Schrebergartenkolonien in Treptow abspielt? Das wissen Sie, weil Sie ein faszinierendes Projekt machen von Bürgerwissenschaft oder der englische Ausdruck, weil es, glaube ich, aus Großbritannien und USA kommt, heißt Citizen Science. Was bedeutet das? Ich hatte lange Zeit den Eindruck, man kann einfach eine Mücke zu Hause töten, dann in irgendein Beutelchen machen und zu Ihnen nach Münchenberg schicken. So ging es doch eine Weile, oder?
Das geht immer noch so. Ja. Also wir rufen die Bevölkerung auf, uns an unseren wissenschaftlichen Forschungsfragen zu unterstützen. Und letztendlich kann jeder selbst für sich Gesundheitsfürsorge tragen. Und zwar geht es nicht einfach nur darum, die Mücken einzufangen, bitte nicht tot zu klatschen, sondern mit einem Gläschen einzufangen, die dann abzutöten über Nacht im Gefrierfach, um sie dann in ein kleineres Döschen umzuschütten und zusammen mit dem Einsendeformular an uns einzuschicken. Das Einsendeformular ist deshalb wichtig, weil wir müssen natürlich wissen, woher die Mücke kommt. Und jeder Einsender bekommt von uns eine persönliche Rückantwort. Die ist immer personenbezogen. Also wir schicken keine Standardbriefe raus. Kinder bekommen bei uns eine Mückenjägerurkunde, weil uns besonders aufgefallen ist, dass bei Kindern dieses Erkennen von Insekten halt verloren geht. Und wir wollen ein bisschen das Auge dafür schärfen, haben wir nun einen Käfer, einen Schmetterling, eine Wanze oder eben eine Stechmücke vor uns liegen. Und wir bitten halt darum, diese Mücken einzuschicken. Natürlich habe ich ein egoistisches Interesse daran, weil ich wissen möchte, wann, wo, welche Mücke vorkommt. Und die Leute, die natürlich mit den Mücken in Berührung kommen, die wissen ganz genau, wo die Mücken in ihrem persönlichen Umfeld aktiv sind. Das kann ich gar nicht mit einem dichten Fallennetz über Deutschland, sagen wir von Husum bis nach Berchtesgaden oder von der Eifel bis nach Görlitz abbilden, weil es einfach personell und finanziell viel zu viel Ressourcen verschlingen würde. Und die Mückenpopulation kann sich auch innerhalb weniger 100 Meter komplett ändern. Also bitten wir die Leute, die die Mücken registrieren in ihrem Umfeld, darum, uns die Mücken einzufangen. Und um uns dafür zu bedanken, bekommen sie eine Rückantwort und viele benutzen es auch, um Fragen zusätzlich zu stellen. Viele sagen dann auch, oh, Mücke ist nicht gleich Mücke. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass die vielleicht aus der benachbarten Aue kommen oder aus meiner Regentonne. Also wir versuchen auch ein bisschen, ja, den Blickwinkel, also die Bildung auch ein bisschen zu erhöhen und auch ein bisschen Verständnis dafür zu bekommen, dass Mücken eigentlich nicht nur negativ behaftet sind, sondern auch ein ganz wichtiger Teil im Ökosystem.
Das habe ich mich schon oft gefragt. Das ist natürlich totales Laienverständnis. Ist die Mücke nicht letztlich nutzlos? Wie viele lästige Insekten, wo man denkt, was soll das? Ist doch nicht schlimm, wenn nicht so viel da ist. Warum ist das trotzdem biologisch höchst problematisch?
Wenn wir jetzt bei den weichhäutigen Mücken in ihrer Gesamtheit bleiben, dann kann man sich vorstellen, Dipteren, also zwei Flügler, zu denen gehören Fliegen und Mücken, die brauchen immer feuchte Bruthabitate, einfach von ihrer Larve oder Made her. Die meisten Mücken sind aquatisch gebunden, also im Wasserbereich. Und wenn wir auf diesem Stadium bleiben, dann gibt es einige Fließgewässer, in denen zum Beispiel die Kriebelmücken 80% der Fischnahrung in den Frühjahrsmonaten stellen. Das heißt, ohne die Kriebelmücken gäbe es kein Fischreichtum zu dieser Zeit. Oder wenn wir generell schauen, im aquatischen Bereich sind die Mücken Nahrungsgrundlage für verschiedene im Wasser lebende Tiergruppen. Also zum Beispiel Fische, Amphibien, Reptilien oder räuberisch lebende Insekten, die dann wiederum auch wieder Nahrungsgrundlage sind. Und selbst wenn wir in den Luftraum gehen, also wo die adulte Mücke, die erwachsene Mücke zu finden ist, da sind es dann wieder Tiergruppen wie zum Beispiel Fledermäuse oder Singvögel, die Mücken fressen. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, ohne Mücken hätten wir einfach nicht diese stabilen Ökosysteme oder auch nicht diesen Lebensstandard, den wir haben, weil sie natürlich eine Riesenfunktion zum Beispiel in der Wasserqualität, also in dem Filtern von Wasser umsetzen oder auch in der Bestäuberqualität. Also Mücken sind auch Bestäuber von bestimmten Pflanzen.
Also wir unterschätzen die Mücke gemeinhin und gleichzeitig überschätzen wir sie manchmal, was das Auslösen von Krankheiten angeht. Ich hatte vorhin eingangs schon die Malaria erwähnt. Vielleicht da, Frau Dr. Werner, noch mal klarer. Die Mücke, die mich in Kenia oder in einem südamerikanischen Land sticht und mir Malaria überträgt, die erzeugt die Malaria nicht selbst, sondern sie bringt mich in Kontakt mit der Malaria eines anderen Menschen.
Ja, mit dem Erreger. Also es ist so, wir hatten ja bis nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland auch ausgedehnte Malariagebiete. Diese Gebiete oder diese Situation mit der endemischen Malaria, also mit der einheimischen Malaria, ist komplett entspannt, weil über drei verschiedene Wege die Malaria ausgerottet wurde in Europa. Das hat damit zu tun, dass man versucht hat, Moore und Sümpfe trocken zu legen, um die Bruthabitate von den Stechmücken zu reduzieren. Dann hat man flächendeckend DDT ausgebracht, um die Insektenpopulationen zu minimieren. Und dann das absolut effektivste Mittel ist, malaria-wirksame Medikamente entwickelt zu haben. Das heißt, man tötet den Erreger der Malaria im Wirt, also auch im Menschen, ab, damit die Mücke sich nicht wieder neu infizieren kann. Im Volksmund besteht der Irrglaube, dass wir die Anopheles-Mücken, also die diese Erreger übertragen können, ausgerottet haben in Europa. Wir haben überhaupt keine Effekte in dieser Anopheles-Population. Wir haben mehrere Anopheles-Arten deutschlandweit, die auch Malaria-Erreger übertragen können. Aber jetzt kommt das große Aber an der Geschichte. Wir haben in den Tropen noch Malaria und Malaria-Erreger. Und auch wenn wir Reiserückkehrer haben, die infiziert sind mit Malaria, matcht das Zusammenspiel der tropischen Malaria-Erreger und der einheimischen Anopheles-Arten nicht mehr optimal zusammen. Es passt noch, aber es passt nicht mehr optimal, sodass wir nicht mehr darüber nachdenken müssen, ausgedehnte Malaria-Gebiete in Deutschland zu bekommen, perspektivisch.
Weil das so ein wichtiger Punkt ist, vielleicht das nochmal genauer. Wenn ich jetzt, ich hatte beispielsweise Malaria tropica und zu dem Zeitpunkt, wo ich das in mir trage und diese Anopheles-Mücke sticht mich, die deutsche Anopheles-Mücke, als ich schon zurück war, wieder in Deutschland. Und dann fliegt die Mücke zu Ihnen und sticht Sie.
Ja, dann habe ich eine gute Chance, dass ich es auch bekomme. Aber unsere Hygienemaßnahmen in Deutschland und die Überwachung sind einfach so gut, dass wir seit den 70er Jahren nur 3 nachgewiesene endemische Malariafälle hatten. Also nur 3 Fälle in den letzten Dekaden, die in Deutschland von einheimischen Mücken mit einem tropischen Malariaerreger zusammengekommen sind.
Das gilt jetzt für Malaria. Wir haben andere Beispiele, zum Beispiel die von Ihnen schon angesprochenen Gnitzen, die übertragen Tieren eine Krankheit, die sogenannte Blauzungenkrankheit. Da ist es dann so, dass dieser Blauzungenerreger mit den entsprechenden Mücken gut matcht, um ihren Begriff zu nehmen. Das heißt, und was kann man dann da machen? Weil wenn die Kuh auf deutschen Weiden steht, ich weiß gar nicht, was die Blauzungenkrankheit genau macht, also wie sehr die dem Tier schadet.
Also die Blauzungenkrankheit ist eine Viruserkrankung bei Wiederkäuern und das ist eine sehr unschöne Erkrankung, weil natürlich nicht nur auf der einen Seite die Produktion, also die Milchproduktion und die Fleischproduktion gestört wird, sondern die Tiere haben ein sehr großes Leiden. Die Schleimhäute lösen sich, es ist mit großen Schmerzen für die Tiere verbunden. Die Kronsäume an den Hufen faulen ab oder können abfaulen und die Tiere genesen nicht wirklich wieder. Also die sind Zeit ihres Lebens gebeutelt von der Krankheit. Und das Fatale an der damaligen Geschichte, also der Ausbruch der Blauzungenkrankheit war 2006, das Fatale war, dass wir damals davon ausgegangen sind, dass invasive Gnitzenarten nach Deutschland reingekommen sind, um den Erreger, der normalerweise im Mittelmeerraum zirkuliert, hier auch übertragen können. Aber Wir mussten schmerzlich erkennen, dass unsere einheimischen Gnitzen Fürsorge dafür getragen haben, dass dieser Erreger, auf welchem Weg er auch nach Deutschland gekommen ist, das kann man nur spekulieren, auch hier übertragbar war. Und letztendlich war es auch zum Teil menschengemacht, weil die Gnitze fliegt nicht hunderte von Kilometern und infiziert neue Kühe, sondern Kühe wurden natürlich verbracht. Außerhalb der Restriktionszonen, wenn sie schnell genug waren. Und der Mensch, und das ist bei Stechmücken auch der Fall, ja, greift im Prinzip viel zu sehr mit seinen Handelswegen, mit dem Tourismus in diese ganzen Geschichten ein, sodass letztendlich Globalisierung und Klimawandel zusammen dazu führen, dass wir uns einfach mit neuen Faunenelementen, also sprich invasiven Mücken auch oder Krankheitserregern, die ursprünglich hier nicht vorkommen würden, auseinandersetzen müssen.
Jetzt nochmal zu der Frage, wie weit fliegt eigentlich eine solche Mücke? Tatsächlich, das hatten Sie ja gerade aufgebracht, die fliegt nicht hunderte von Kilometern. Wie ist also die asiatische Tigermücke in eine Schrebergartenanlage in Teltow gekommen?
Da muss man zwei Schubladen aufziehen. Die eine ist die globale Verbreitung. Also wie der Name schon sagt, asiatische Tigermücke ist das ursprüngliche Verbreitungsgebiet dieser Mücke in Asien. Und nun kann man sich vorstellen, dass dort Autoreifen auf Halde liegen. Und diese Autoreifen sind nicht abgedeckt, es regnet also rein. Und die schwangere Mutter Mücke, die ihre Eier ablegen möchte, denkt sich, das ist ein cooles Bruthabitat für meine Nachkommenschaft. Aber im Gegensatz zu unseren Hausmücken zum Beispiel, die ihre Eier auf der Wasseroberfläche platzieren, kleben diese Mücken, die zur Gattung Aedes gehören, ihre Eier ans Trockene. Das heißt an das Substrat oberhalb der Wasseroberfläche. Und
das ist jetzt sehr schön. Frau Dr. Werner zeigt das gerade anhand ihrer Wasserflasche. Also da ist der Wasserspiegel. Und wohin kommt jetzt dieses Substrat?
Nein, also die Mücke fliegt hier an, oberhalb der Wasseroberfläche, ja, und klebt hier an diesem Substrat ihre Eier an. Und erst, wenn es das nächste Mal regnet, steigt der Wasserpegel in dem Brutgefäß. Und die Eier, so nennen wir das, fallen nass. Weil der Wasserpegel ist ja dann hier, wenn es geregnet,
ja,
hat.
Ja.
Und in dem Moment, wenn die Eier mit Wasser benetzt werden, schlüpfen die Larven und haben genug Wasser, um sich zu entwickeln. Und jetzt können wir aber gedanklich in dieses Szenario reingehen, dass die Gebrauchtreifen verbracht werden von Punkt A nach Punkt B und an Punkt B wieder auf Halde liegen und es dann erst regnet. Und der Handel mit Gebrauchtreifen weltweit floriert. Also jeder Händler verdient nochmal einen Bruchteil von einem Cent mehr. Und so kann es sein, dass diese Gebrauchtreifen von Asien nach Amerika, von Amerika nach Europa, von Europa nach Australien und wieder zurück nach Europa verbracht werden. Und je nachdem, wo diese Reifen dann liegen und die Eier feucht werden, dort schlüpft die Mücke, wenn sie sich wohlfühlt.
Das heißt, dieser Schrebergärtner hat in seinem fiesen Hyundai womöglich die Tigermücke dahin getragen zu diesem Schrebergarten.
Nein, die Autoreifengeschichte ist eine globale Verbreitung, also weltweit. Und die Mücke hat sich bereits im Mittelmeerraum angesiedelt. Also Kroatien, Italien sind flächendeckend voll. Und da kommt wieder auch ein Teil der Globalisierung, also der Warenhandel dazu, plus unser Tourismus. Und man muss dazu sagen, dass die kleine, fiese asiatische Tigermücke sich wie so ein kleiner Hund verhält. Die fliegt also dem Touristen hinterher und steigt mit ins Auto ein. Und die Verbringung der Mücke auf dem Kontinent Europa erfolgt halt durch die Touristen oder durch den Warenhandel.
Das heißt, wenn ich jetzt so eine etwas wahnhafte Gestalt wäre und mich sehr, sehr, sehr vor Mücken fürchten würde oder sagen würde, das darf unter keinen Umständen passieren, dann müsste ich im Prinzip alle möglichen Urlauberautos an der Grenze ausnebeln.
Ob das Erfolg haben würde, weiß ich nicht, aber es sind definitiv so viele Eintragungen aus dem Mittelmeerraum direkt nach Nordeuropa, Mitteleuropa, dass wir es schon gar nicht mehr unter Kontrolle haben.
Ist denn die asiatische Tigermücke so gefährlich, wie sie klingt?
Nein, per se ist es einfach erstmal nur eine Mücke. Sie ist lästig, klar, weil sie eine Blutmahlzeit haben will und weil sie wirklich ein penetranter kleiner Stecher ist. Also Leute, die in ihrer Nähe eine Tigermückenpopulation haben, die sind sehr genervt von der Mücke. Aber gefährlich wird eine Mücke erst, oder die Gefährlichkeit einer Mücke wird erst definiert durch die Möglichkeit oder ihre Kompetenz, Krankheitserreger nicht nur aufnehmen, sondern vor allen Dingen übertragen zu können. Also jeder Blutsauger kann Krankheitserreger aufnehmen. Aber das Zusammenspiel zwischen Erreger und Mücke ist auch etwas ganz Besonderes. Also so wie die Anopheles-Mücken mit dem Malaria-Erreger matchen, sind es halt andere Mückenarten, zum Beispiel unsere asiatische Tigermücke, die wir in Bezug auf Dengue oder Chikungunya oder Zika auf dem Schirm haben müssen.
Also das heißt, ich sitze auf meiner Terrasse in Berlin und es könnte sein, dass eine solche Mücke mir dann da Dengue-Fieber überträgt, obwohl das eigentlich tatsächlich eine tropische Angelegenheit ist.
Theoretisch ist es möglich. Praktisch ist es so, dass wir bisher in Deutschland noch keine Erregerübertragung durch die asiatische Tigermücke hatten. Aber theoretisch ist es möglich und deshalb arbeiten wir so intensiv daran, dass wir das Auftreten dieser Tigermückenpopulation kontrollieren müssen und auf der anderen Seite natürlich das Zusammentreffen von Reiserückkehrern, von infizierten Reiserückkehrern aus den Tropen mit dieser Mücke verhindern wollen. Und da sind viele Player im Spiel, zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, das Friedrich-Löffler-Institut oder halt meine Arbeitsgruppe, die halt mit der Ökologie dieser Mücke arbeitet.
Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschafts- und Landschaftsnutzungsforschung in Müncheberg, also man kann sagen, Müncheberg ist eine Metropole der Mückenforschung. Wenn wir unseren gefährlichen Gedanken jetzt andersrum drehen, Deutschland liegt bereits in den Tropen, finden zumeist manche Mücken. Wenn wir jetzt mal wieder sagen, das ist so ein journalistischer Affekt, so ein Medienaffekt zu sagen, ja, ist alles ganz furchtbar, ihr werdet schon sehen, die Apokalypse kommt, wir werden wieder ganz andere Mücken hier haben. Wenn man es jetzt dreht, was ist denn in den Tropen nach wie vor deutlich anders, wenn wir uns um Mücken kümmern, als hier in Deutschland? Was ist denn da komplett unterschiedlich?
Die Durchschnittstemperatur. Und zwar braucht die Mücke, um zum Überträger dieser Krankheitserreger zu werden, eine bestimmte Durchschnittstemperatur. Das heißt, die Mücke kann ihre Blutmahlzeit aufnehmen mit dem Krankheitserreger. Und ich hatte schon gesagt, dass es ein bestimmtes Zusammenspiel gibt. Das heißt, bleiben wir beim Beispiel der Viren. Wenn die mit der Blutmahlzeit aufgenommen werden, dann kommen die in den Darm der Mücke und im Darm müssen sie die Darmwand aktiv durchbrechen. Das heißt, sie müssen in die Körperhöhle der Mücke kommen und sie müssen sich dort vervielfältigen, um den Mückenkörper selbst zu überschwemmen, um dann wieder in der Speicheldrüse anzukommen von der Mücke, um dann beim nächsten Stich mit diesem Proteincocktail zusammen abgegeben zu werden. Und dieser Prozess der Vervielfältigung des Erregers in der Mücke ist ein temperaturabhängiger Prozess. Das heißt, wir waren früher auf der sicheren Seite, weil unsere Durchschnittstemperaturen einfach nicht so hoch waren, wie sie jetzt sind im Punkto Klimaveränderung. Und wir haben ja auch schon zum Beispiel Westnil, wo wir gar nicht auf invasive Mückenarten warten müssen, sondern wo wir wissen, dass unsere normalen einheimischen Mücken, zum Beispiel die Hausmücken, Erreger übertragen können, die auch gefährlich sind. Und wir hatten auch schon einen Todesfall 2020 aufgrund vom Westnil-Virus, über den wir gar nicht reden, weil ja, es ist einerseits mit Corona untergegangen und zum anderen sind es einheimische Mücken. Und wir machen immer so ein großes Bamburium um die invasiven Mücken. Aber letztendlich sind es Mücken generell, die wir gut beobachten müssen.
Sind wir eigentlich noch fein raus? Das ist eine Rechnung, die ich auch selbst aufgemacht habe, ohne es besser zu wissen. Ich habe gehört von schrecklichen Mücken in Skandinavien, die also exorbitante Größen erreichen sollen. Sind wir also fein raus, weil unsere Mücken noch so einigermaßen klein sind und da in Skandinavien die totalen Brecher durch die Luft eimern da?
Skandinavien hat super Bruthabitate, hat natürlich auch sehr viele Blutwirte und auch wenn die Leute hier in Deutschland ganz oft sagen, wir sind geplagt oder genervt und das Wort Plage benutzen, sind wir eigentlich immer weit von einer Plage entfernt. Also wir als Wissenschaftler definieren eine Plage, wenn man mehr als 20 Stechmückenstiche pro Minute bekommt.
Pro Minute?
Pro Minute.
Stimmt.
Und davon sind wir weit entfernt. Also selbst wenn wir, Hochwassersituationen haben und direkt in die Auwälder reingehen, wo die Mücken halt in Massen zur Entwicklung kommen können unter diesen Bedingungen, dann haben wir natürlich plageähnliche Zustände. Aber selbst wenn wir beide jetzt zum Grillabend gehen würden, dann würde ich vielleicht schon sagen, bei 2 Stechmücken, ich habe jetzt die Nase voll. Ja, und sie vielleicht bei 100 erst. Oder je nachdem, unsere Schwelle der Genervtheit ist halt sehr unterschiedlich. Und wenn wir das benutzen, wir sind geplagt oder genervt, dann ist es sehr individuell verschieden.
Wo Sie das gerade sagen mit dem Grillabend, ich habe mit meinem Vater, ich habe darüber nicht wirklich mit ihm diskutiert, ich habe es nur stark angezweifelt. Er hat behauptet, beim Urlaub in Südspanien, die Tatsache, dass er 3 bis 5 Weinbrand vor dem Einschlafen trinkt, hätte dazu geführt, dass er draußen, beim Draußenschlafen überhaupt nicht gestochen worden sei. Das ist doch abwegig eigentlich eher, oder?
Nein, das stimmt nicht, weil Kollegen von mir haben tatsächlich eine Studie gemacht, die ich persönlich sehr interessant finde. Ich werde auch sehr oft gefragt, kann man durch Nahrungsmittel oder zum Beispiel durch Alkohol auch den Anflug von Mücken ja, unterbinden.
Was toll wäre.
Was toll wäre. Aber genau das Gegenteil ist der Fall, weil durch den Alkoholkonsum weiten sich unsere Venen und die Blutzirkulation wird erhöht. Und natürlich haben wir eine höhere Wärmeabgabe, das Blut strömt schneller und die Mücken werden viel, viel schneller angelockt. Also eigentlich ist es kontraproduktiv, Alkohol zu trinken.
Das hieße, wenn man sich aber total runterkühlt, dann wird man für Mücken unattraktiver, je kälter man ist.
Ja, aber der Hauptlockstoff, Anlockstoff für Stechmücken ist das von uns produzierte Kohlendioxid, also in unserer Ausatemluft. Und das hat unterschiedliche prozentuale Werte. Also wir beide wissen zum Beispiel gar nicht, wie hoch unser Kohlendioxid-Ausstoß ist. Die Mücke nimmt es aber wahr. Und an zweiter Stelle steht auch noch der von uns produzierte, ich nenne das immer Stinkstank, also unsere Hautausdünstung. Und das bedeutet nicht, wer in unserer Nase unangenehm duftet, ist für die Mücke attraktiv. Das sind so ganz feine Nuancen. Und im Zusammenspiel zwischen Kohlendioxidaustausch oder Ausstoß, Stinkstank der Haut und dann noch die Wärme, macht es den einen oder anderen unwiderstehlich für die Mücke.
Also das heißt, diejenigen, die häufiger gestochen werden, denen kann man auch nicht um den Hals hängen, dass sie sich mal mehr waschen sollten, meinetwegen. Das ist nicht.
Man kann es mal ausprobieren. Also man könnte wirklich ausprobieren, bevor man zu einem Grillabend geht, sich vorher mal mit Seife, ich betone mit Seife, weil dann wäscht man wirklich diesen ganzen Mantel runter, um diese Komponente wirklich mal zu reduzieren. Dann kann man wirklich sagen, liegt es an meiner Ausatemluft oder liegt es wirklich an der Kombi Schweißgeruch plus Ausatemluft? Aber um ehrlich zu sein, wir schwitzen sofort wieder und dann cremen wir uns ein, weil unsere Haut austrocknet von Seife und das ist ein elendiger Kreislauf und letztendlich hilft es, sich langgeschlossene Kleidung zuzulegen und dann kann man den Grillabend auch genießen.
Sagt Dr. Doreen Werner, sie ist absolute Spezialistin, wie wir auch jetzt gelernt haben, für Insekten, insbesondere für Mücken und sie forscht seit Jahren am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschafts- und Landschaftsnutzungsforschung. Ich finde das toll, dass wir in dieser hochwissenschaftlichen Aufarbeitung dieses Themas auch mal den Ausdruck penetranter kleiner Stecher unterbringen konnten. Vielen Dank, Frau Dr. Werner. Dankeschön.
Sehr gerne.
Die Besten aus Wissenschaft und Forschung bei RBB Kultur. Welche Antworten hoffen Sie zu finden? Und sind wir darauf vorbereitet, neben neuen Erkenntnissen auch neue Zumutungen zu erfahren? Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk bei RBB Kultur.